ist es Sünde?
Ja, also.
Der Podcast mit dem unheimlichen Alex, dem schauderhaften Urs und dem gruseligen Christoph. Unsere Hörerin Katharina hat uns diese E-Mail geschrieben. Ich habe euren Podcast durch das Magazin Glauben und Leben kennengelernt. Das galt nicht dir, Katharina, sondern dem Titel dieser Zeitschrift. Ja?
Glauben und trotzdem leben.
Ja. Und finde es richtig toll. Also unseren Podcast, hoffe ich, meint sie. Vielen Dank. Ein Thema hätte ich, das mich richtig interessiert und zu dem ich schon oft gefragt wurde und keine richtige Antwort geben kann. Ich bin praktizierende Katholikin und schaue gerne Serien wie Ruhelose Seelen oder Supernatural oder Ghost Whisperer und ähnliches. Inzwischen wohne ich in einem Altbau und da ist es nachts schon manchmal gruselig, wenn es hier und da knackt, wenn irgendwie ein Geräusch ertönt. Ich sag dann aus Spaß immer, ich habe einen Hausgeist, schreibt sie. Und dann heißt es noch in der E-Mail, ist es Sünde, an eine Art Zwischenwelt zu glauben, in der Wesen leben, die, warum auch immer, noch nicht gegangen sind? Ist es Sünde zu glauben, dass es Menschen gibt, die Kontakt mit diesen Wesen aufnehmen können, sie irgendwie wahrnehmen, also keine Geisterbeschwörung, sondern eher wie ein Medium? Vielen, vielen Dank, Katharina, für deine E-Mail. Wir nehmen das zum Anlass und fragen ein bisschen allgemeiner.
Ist es Sünde, abergläubisch zu sein?
Wie immer gilt, wer in der nun folgenden Diskussion zu sehr ins pastorale Schwafeln abdriftet, den trifft der Klang der pastoralen Hupe, wie wir ihn gerade am Anfang schon kurz gehört haben. Ich stelle jetzt noch unsere rituelle Eieruhr und dann kann die Diskussion auch schon losgehen mit dem Bekenntnis. Wer von euch ist abergläubisch?
Ich bin total abergläubisch in einem gewissen Bereich.
In welchem?
Sport.
Ah.
Fan sein.
Das ist bei dir Tennis oder welcher Sport ist das, der dich besonders interessiert? Ich weiß es nämlich gar nicht.
Mich interessiert.
Hallenheimer.
Ich weiß nicht, ob man das im Fall vom VfL Bochum überhaupt sagen kann, aber es ist nominell Fußball.
Ja, bevor wir da jetzt zu sehr abdriften, wieder in Diskussionen über Fußball, du setzt immer darauf, wieder zu rekreieren, wer hat zum Beispiel bei diesem Spiel zugeguckt und das war dann gut für den Verlauf des Spiels, ne?
Also ich will da nicht zu weit ausholen, es gibt unheimlich viel, aber ich gehe ja, seit die Kinder da sind, kaum noch ins Stadion und deswegen, wenn ein Spiel verloren wird, was ja häufig der Fall ist, wechsle ich das Medium, auf dem ich es verfolgt habe. Also, wenn ich zum Beispiel das Spiel verfolgt habe bei Radio Bochum und da haben sie dann fett einen auf die Schnauze bekommen, höre ich beim nächsten Spiel nicht Radio Bochum, sondern gucke mir den Ticker beim Kicker an.
Okay.
Und so, und wenn es dann wenn es da gewonnen ist, dann bleibe ich da, bis wieder verloren wird.
Alex, bist du abergläubisch?
Nee, ich bin überhaupt nicht abergläubisch, tatsächlich nicht.
Mhm.
Nee. Ich habe mich früher als Kind, fand ich Magie und Zaubersprüche und alles, was damit zusammenhing, tatsächlich sehr interessant und spannend, aber daraus ist nie irgendein Aberglaube erwachsen.
Kommen wir nochmal zu dem Bereich des Aberglaubens, der angesprochen worden ist in der E-Mail. Glaubt ihr an die Existenz von Geistern? Und damit meine ich jetzt gerade nicht das Jenseits, über das wir schon gesprochen haben, sondern eben eine Zwischenwelt, also irgendetwas, das noch nicht im Jenseits angekommen ist, sondern noch hier ist und eben spukt. Urs?
Nur im psychologischen Sinne. Aber nicht im, also es gibt keine, also für, aus, ich glaube nicht an eine Zwischenwelt mit Geistern, die einen real irgendwie naturwissenschaftlich oder wie auch immer messbaren Einfluss hier haben. Ich glaube, dass zum Beispiel, wenn dich irgendein Mensch traumatisiert hat und der stirbt, dann ist der immer noch für dich sehr präsent, also psychologisch.
Ja.
Und das sind ja, da kann man auch schon mal das Geister so benennen, um das irgendwie plastischer zu haben, was das ist. Insofern ja, aber
das ist kein Phänomen, das im Haus für Knacken und seltsame Geräusche und einen kalten Hauch sorgt, Alex.
Aber da kann ich gut anknüpfen. Ich glaube tatsächlich auch, dass wir Menschen immer mit Themen wieder konfrontiert werden, mit denen wir einfach noch nicht fertig sind. Mhm. Da ist, was auch immer das sein mag, irgendetwas passiert.
Das spukt uns im Kopf herum.
Das spukt uns im Kopf herum. Ich habe mal gelesen, dass diese Idee der Zombies, ja, der Wiedergänger, die generiert sich genau aus diesem Gedanken. Also da kommt etwas wieder, so lange, bis wir damit fertig geworden sind.
Ich finde, wie so oft in unseren Diskussionen, bringt ihr eigentlich das, was am Ende stehen sollte, jetzt schon direkt am Anfang. Das ist ja schon fast so eine Conclusio des Ganzen, zu sagen, ja, es gibt Geister, aber das muss man irgendwie anders sehen. Es gibt Dinge oder Wesen oder Entitäten, die uns irgendwie verfolgen. Haltet das mal bitte nochmal fürs Ende fest. Wenn ihr jetzt beide so vehement dagegen sprecht, ihr glaubt nicht, dass es eine Zwischenwelt gibt und so, gibt es doch sicherlich viele Atheistinnen und Atheisten, die euch jetzt sehr, sehr auslachen, weil ihr sagt, da geht ihr aber sehr, sehr selektiv an die Sache ran, weil ihr glaubt vielleicht nicht an eine Zwischenwelt, aber ihr glaubt ja an eine andere Welt und die nennt ihr dann Glauben. Woher kommt eigentlich dieser Begriff Aberglauben? Hat das jemand gefunden?
Ja, also im etymologischen Sinn ist der Aberglaube, oder anders, das Wort Aber nicht zu verstehen mit unserem heutigen Aber, sondern es bezeichnet genau das Gegenteil dessen, was der zweite Wortteil dann beschreibt. Aber es ist, Aberglaube ist, es ist widersinnig daran zu glauben. Mhm. So habe ich es verstanden. Mhm.
Böse Zungen würden sagen, das ist ja christliche Propaganda, zu sagen, alle anderen Arten zu glauben, das ist der Aberglauben. Oder gibt es da einen Unterschied zwischen anderen Religionen und Aberglauben?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es würde, ich glaube, nicht mal die härtesten rechten Katholiken, die sagen, außerhalb der Kirche kein Heil, würden nicht sagen von Juden oder Muslimen, also alles, was die Buchreligionen sind, würden die nie im Leben sagen, das ist jetzt Aberglaube. Die sagen, das ist falsch. Mhm. Ne? Die würden sagen, ihr habt das falsch verstanden, ihr habt das nicht verstanden, dass den Messias, den ihr erwartet, ihr Leute, die jüdischen Glaubens hat, der war schon da, ihr habt das nicht kapiert, ne? Das, und so, das würden die sagen, aber die würden nicht sagen, also das ist für die, würde ich jetzt mal behaupten, nicht auf einer Stufe mit, was weiß ich, Geisterbeschwörung oder sowas. Mhm. Das würde ich, da würde schon einen Unterschied gemacht.
Wo hört Aberglauben auf und fängt eine vollgültige Religion denn dann an?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, man muss mal versuchen, einen Unterschied zu machen. Wo ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Aberglaube und Glaube? Feuerbach, also dieser Philosoph, der hat ja auch ganz genau gesagt, das ist überhaupt, da gibt es keinen Unterschied. Ihr redet euch da schön, das ist alles dasselbe.
Ich kann ihn zitieren.
Ja.
Zu behaupten, dass Aberglaube der Aberglaube das Gegenteil des Glaubens ist, ist die Perversion des Glaubens. So.
Genau. Und ich würde sagen, ja, ist es doch in einer Hinsicht. Nämlich, der Glaube muss immer in seiner Wirkung offen bleiben. Was soll das bedeuten? Das soll bedeuten, du kannst beim Glauben nicht wissen, A, ob es wahr ist. Und du kannst das, was dir der Glaube verspricht, niemals überprüfen, ob es wahr ist. Und du kannst Gott nicht durch irgendwelche Händel, ne, wenn du das für mich tust, dann befolge ich die 10 Gebote. Wenn du das für mich tust, bete ich 10 Ave Maria. Wenn du das für mich tust, mache ich das. Zu irgendetwas bewegen. Du kannst mit Gott nicht handeln und für ihn irgendeine Gegenleistung erwarten. Das, was unser Glaube ist, ist in keiner Weise naturwissenschaftlich messbar. Während die Abergläubischen das in vielerlei Hinsicht genau das versuchen, nämlich sagen, ich mache das und das, ne? Zum Beispiel hier, ich schalte immer um in den Kanälen da, ne? Und dann habe ich, glaube ich, das hat eine Wirkung auf das Spielergebnis vom VfL Bochum. Mhm. Ne? Da mache ich ja, versuche ich ja das zu beeinflussen, messbar zu beeinflussen. Oder irgendwelche Leute sagen, in dem Trikot, in dem, das ich anhatte, wenn die gewonnen haben, das wasche ich nicht und so. Mhm. Also du hast einen Einfluss auf, einen messbaren Einfluss auf die Realität.
Aber leben nicht auch viele Leute so im christlichen Glauben? Ich bete, damit das passiert?
Ja. Und das ist Aberglaube.
Und das ist Aberglaube, ja, ja.
Also das heißt,
ja, ja.
Es gibt eine abergläubische Lesart oder eine Möglichkeit, auch im Christentum abergläubisch zu sein.
Also das könnte überschrieben werden mit diesem Do ut des Prinzip. Also ich gebe etwas, damit du etwas gibst. Do ut des. Das heißt, ich bete jetzt 10 Ave Maria und dann wird die Mathearbeit aber auf jeden Fall einen guten Ausgang nehmen.
Mhm. Genau, so. Und dann bin ich sauer, wenn Gott seinen Teil nicht erfüllt.
Genau, und dann trete ich eigentlich, also dann degradiere ich Gott eigentlich ja zu irgendeinem windigen Händler, ja, der den Deal dann aber irgendwie doch nicht angenommen
genau,
hat.
Genau, der mich verarscht, betrügt, hintergeht. Ja.
Aber Glaube entsteht aus meiner Sicht immer dann, wenn ich als Mensch für bestimmte Phänomene keine Erklärung habe. Etwas geschieht und ich kann es mir nicht erklären. Das kann das Knacken im Haus sein. Das kann aber auch sehr drastisch jetzt zum Beispiel die quälende Frage nach dem Warum sein. Ich habe ja in meinem beruflichen Leben auch sehr lange mit Krankenpflegerinnen und Pflegern zusammengearbeitet, die dann häufig mit dem Thema kamen, wie gehe ich dann mit dem Phänomen Sterben und Tod um? Was sage ich?
Du hast mit denen so Kurse gemacht.
Ich habe mit denen Kurse gemacht und ganz oft war dann im oder stand im Raum die Frage, die quälende Frage, habe ich dann immer gesagt, nach dem Warum. Also ein Beispiel, ein Mensch bekommt eine schlimme Diagnose. Ja, der Arzt sagt zu ihm, ja, wir haben da was gefunden, regeln Sie Ihre Angelegenheiten. Und ganz oft wollen Menschen dann dafür eine, oder da, warum das mit ihnen passiert, darauf eine Antwort haben. Und diese Antworten, die können total abstrus sein, die können, ja, müssen auch überhaupt nicht helfen. Also viele sagen, naja, wahrscheinlich ist es dann eine Prüfung. Ich werde in irgendetwas geprüft oder ich werde für irgendetwas bestraft oder bleiben wir nochmal bei übernatürlichen Phänomenen. Ja, na klar, das ist irgendein Geist, irgendein Wiedergänger, der sich hier austobt. Das heißt, was versuchen wir in allen Beispielen, wir Menschen? Wir versuchen wieder Ordnung in ein Chaos zu bringen. Das ist, glaube ich, ein Lebensprinzip von uns. Etwas wird in Unordnung gebracht, in gerät aus der Balance und wir versuchen es wieder auszugleichen. Und wenn ich also erkenne, ah okay, mir ist just an diesem Tag ganz viel passiert, irgendwelche Missgeschicke sind mir widerfahren und ich schaue in den Kalender und sehe, ah es ist Freitag der 13., dann habe ich dafür eine Erklärung, warum das gefühlt an diesem Tag überproportional häufig geschehen ist.
Aber genau das ist, und da sind wir wieder bei Christoph, was du eben gesagt hast, da würde jeder Atheist sagen, genau aus dem Grund gibt es nur Religion. Nicht nur Aberglaube, sondern Religion.
Ja.
Die Leute damals vor 1000, 2000, 3000 Jahren konnten sich die Welt nicht erklären. Dann haben sie sich den Zaubermann im Himmel ausgedacht, der das geschaffen hat und damit haben sie sich ja nicht nur eine Erklärung geschaffen, sondern gleich Sinn, einen Auftrag, und auch ganz viel das Warum geklärt und so weiter. Und das ist, glaube ich, die wirklich unangenehme Botschaft von Aberglaube und Glaube, die Sinnfrage abschließend zu klären, will der Glaube nicht? Ne? Oder ich habe einen gelesen, der hat gesagt, ja, das Gegenteil von Aberglaube ist nicht Glaube, sondern Theologie. Also die wissenschaftlich verantwortete Theologie oder sie sieht sich selbst als wissenschaftlich verantwortete Theologie oder als eine Wissenschaft. Und sie sagt, nämlich nur deswegen, weil wir sagen, alles, was der Glaube will, ist offen. Es ist keine Wahrheit, es ist keine Sicherheit. Das wird dann irgendwann im Jenseits aufgelöst, ob es so war oder nicht. Oder wenn es da nichts ist, wird es halt nicht aufgelöst, weil wir es ja gar nicht mitkriegen, weil wir dann tot sind und da ist nichts. Ja, und das ist wirklich die unangenehme Wahrheit. Eigentlich geht der Glaube hier gegen Zauberei vor und bricht eine Lanze für die Wissenschaft, indem die sagen, nee, all diese Dinge wissen wir nicht. Wenn wir beten, wissen wir nicht, ob das ankommt. Und wenn wir beten, wissen wir nicht, ob das einen Einfluss hat oder nicht. Und wir werden das auch nicht rausbekommen, eben hier und jetzt auf jeden Fall nicht.
Denn Glauben heißt erstes Semester Theologie nicht wissen. Glauben heißt nicht wissen. Das heißt, wenn wir darüber nachdenken, über den vernunftbegabten Glauben, dann müssen wir immer über Prämissen nachdenken. Naja, was für Erfahrungen haben wir denn eigentlich gemacht? Sind sie lebensdienlich gewesen? Du hast gesagt, sind sie offen? Ja, sind sie anschlussfähig? Aber ich kann es nie fassen. Ich kann den Glauben, also ich kann das, was der Glauben verantworten möchte, nie fassen. Und das ist, finde ich, schon der Unterschied zum Aberglauben. Denn da wird ja genau das versucht. Ich muss, keine Ahnung, dreimal in die Hände klatschen und dann passiert das und das nicht. Mhm. Ne? So. Oder die schwarze Katze, die mir auf der Straße begegnet, keine Ahnung, wenn die das und das macht, dann wird mir das widerfahren.
Beim Aberglauben habe ich euch jetzt, glaube ich, richtig verstanden. Wir haben schon ein bisschen rausgearbeitet. Da geht es um Tauschgeschäfte mit einer übersinnlichen Entität. Sei es, dass ich die einfordere, indem ich sage, ich tue jetzt dieses, mache dieses Ritual und dann wird mein Fußballverein besser spielen. Oder auch, oh, ich sehe die schwarze Katze, mir wird also etwas Böses widerfahren.
Das es gibt sind so, eine Erklärung dafür.
Das sind, genau, das meine ich mit diesen, das sind diese Tauschgeschäfte mit der übersinnlichen Entität. Was will denn oder was leistet, schwieriges Wort, der Glaube? Ihr sagt ja, das leistet er nicht. Was leistet oder bringt er oder womit beschäftigt er sich denn dann?
Ja, was leistet der Glaube? Es ist schwierig in dem Zusammenhang zu sagen. Also eigentlich, also ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen. Für mich persönlich leistet er, Gott hilft mir dabei und mein Glaube und mein Gebet hilft mir dabei, das Warum auszuhalten. Er erklärt das Warum nicht. Er hilft mir, das Warum auszuhalten. Er hilft mir auszuhalten, dass die Welt unfair ist. Er hilft mir auszuhalten, dass schlimme Dinge in meinem Leben passieren. Er hilft mir auszuhalten, dass, wenn anderen Menschen, die ich liebe, Schlimmes passiert, dass mich Menschen verlassen und so weiter. Das hilft er mir. Er ist ein Versprechen. Also ich glaube ihm, dass er mich liebt und die Sachen und mich am Ende der Zeit in die Arme nehmen wird und die Sache klären will, so wie ich meinen Kindern glaube, dass sie mich lieben, wissen tue ich das auch nicht. Und so wie ich meiner Frau glaube, dass sie mich liebt, wissen tue ich das auch nicht. Sie hat es mir gesagt und ich glaube es ihr, aber wissen in einem wissenschaftlichen Beweis kann ich das auch nicht. Und diese Liebe und ich liebe dich, obwohl all die Scheiße passiert, sagt mir Gott, liebe ich dich trotzdem. Glaubst mir, obwohl das alles passiert, liebe ich dich, liebe ich euch alle trotzdem. Und er mein Glaube hilft mir, dieses Warum auszuhalten, ohne dass ich mich in den Aberglauben flüchte, ohne dass ich mich abhängig mache von irgendwelchen Ritualen, vom Radio Bochum oder von irgendwelchem anderen Kram, ohne dass ich mich abhängig machen muss.
Ich habe einfach zu viel Respekt davor, dich zu unterbrechen, Urs, aber hier geht es jetzt
mindestens drei.
Ja, ich habe tatsächlich... Drei
also zwei hätt's getan.
Nö. Na, nee, tatsächlich.
Da bin ich abergläubig. Ich würde gerne noch mal einmal zurückkommen zu den Kursen mit den Pflegeschülerinnen und Schülern. Da war natürlich auch immer gegen Ende des Kurses die Frage, ja, was machen wir denn dann? Was machen wir mit den Angehörigen? Was machen wir denn mit den Menschen, die uns anvertraut werden in der Pflege und uns dann ganz konkret fragen, ja, kommt dann noch was danach? Ich habe ja verstanden, dass ich sterben werde. Was mache ich denn dann und was soll ich denn dann sagen? Und wir haben immer bestimmte Szenarien durchgespielt, also auch Antworten durchgespielt auf diese quälende Frage nach dem Warum. Und natürlich ist aus meiner Sicht jede Antwort, die auf diese Frage gegeben wird, zum Scheitern verurteilt.
Aber was hat das für dich mit Aberglauben zu tun?
Pass auf, ich möchte anknüpfen an das, was Urs gesagt hat. Es ist keine Hilfe, wenn ich sage, ja, überleg doch mal, ob du vielleicht gerade geprüft wirst. Überleg doch mal, ob ob das eine Strafe ist und so weiter. Also es hilft natürlich überhaupt nicht. Und dann ehrlich zu sein und Menschen zu sagen, pass auf, ich weiß auch nicht, ich kann dir nicht beantworten, warum das gerade geschieht. Aber ich kann in diesem nicht antworten können auf dein Schicksal, auf dein Leid, was du gerade erfährst. Ich kann dich darin oder ich lasse dich darin nicht allein. Ich bleibe jetzt hier und wir halten das zusammen aus. Und das ist genau das, was, glaube ich, du, Urs, gerade beschrieben hast. Dieses Aushalten von absoluten Hochzeiten im Leben und absoluten Tiefpunkten und Schicksalsschlägen. Das gleichzeitig auszuhalten oder beides aushalten zu können, ist für mich eine Form von Glauben. Und hat nichts mit Aberglauben zu tun.
Genau, und das macht es übrigens für die Atheisten so schwer, den Glauben anzugreifen. Deswegen musste Feuerbach meiner Meinung nach das auch sagen, was du eben zitiert hast. Weil es da immer geht, Beweise, 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 beweist endlich. Und dann kommen Leute, die auch christlich gesehen abergläubisch sind, mit irgendwelchen Sachen, mit Lourdes oder mit irgendwelchem Zeug, was natürlich überhaupt keinem naturwissenschaftlichen Beweisweg irgendwie standhalten würde.
Für alle, die nicht wissen, wovon Urs gerade redet, es geht nicht um Madonnas Tochter, sondern es geht um einen Wallfahrtsort in Frankreich, wo es eine Marienerscheinung gegeben haben soll.
Ja, nein, und wo Leute geheilt werden. Ne? Da hängen ja, da hängen ja ganz
das
viele
ist
Krücken.
Christlicher Aberglaube dann für dich.
Kriege ich jetzt richtig Dresche, aber Ich würde sagen, ja, ich weiß nicht, was Alex sagt. Also, es gibt Leute, die verstehen Lot so.
Genau.
Genau, und da ist es kein Aberglaube. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich fahre da hin und dann kann ich wieder gehen. Ne? Und das wird passieren. Dann geht es in die Ecke von Aberglauben. So würde ich sagen.
Die fahren da hin und können hinterher wieder laufen, meinst du?
Ich bin nach Lourdes gefahren. Ich habe mir, keine Ahnung, 3 Liter Lourdes-Wasser mitgenommen. Ja? Also quasi eine andere Form von Verrechnungschecks. Ja? Genau. Und jetzt muss ich doch geheilt werden. Ich habe die auf Ex getrunken. Ja, und dann klappt es nicht. Ja,
und dann also bin ich sauer auf Gott.
Gottesmutter schuld.
Genau. Und so.
Funktioniert nicht.
Genau. Und das, was ich da sagen wollte, der Atheismus, der mir in Social Media immer entgegenschlägt, der will immer von mir hören, beweis mir das. Du musst es beweisen, sonst ist es Unsinn.
Du sagst, alles, was in den Bereich Beweise geht, ist alles das Setting von Aberglaube.
Genau, und ich sage immer, nee, ich will gar nichts, weil ich gar nicht Aberglaube scheinen will. Ich will gar nichts beweisen, ich kann gar nichts beweisen. Wir haben das nicht anzubieten, wir reden nicht auf derselben Ebene. Ich sage eine Sache, natürlich, die kann vollkommen falsch sein. Ich habe keine Beweise und es ist... Diese theologische Glaubensfrage bewegt sich nicht in dem System der Naturwissenschaft. Das ist nicht im System der Naturwissenschaft. Und wenn ich versuche und alle Leute, die es versuchen, bewusst oder unbewusst dahin zu bringen, indem sie sagen, ne, und dann musst du 3-mal dies, das machen, dann ist der Geist weg, die bringen es eigentlich in den Bereich der Naturwissenschaft. Genau. Und das geht nicht. Dafür ist es nicht da.
Also eine Reaktionsformel. Wir machen das und dann soll das passieren. Kommen wir nochmal zu der Nachricht zurück, die am Anfang dieses Podcasts stand. Geister, die Geisterwelt, ein Medium sein. Warum glaubt ihr, ist das so populär, immer noch anzunehmen, es gibt ruhelose Seelen?
Ja, weil ich Kontakt behalten möchte. Ne? Also es ist doch für viele Menschen irgendwie gruselig, einerseits, aber es ist doch auch die Vorstellung. Ne? Du sagst, der hat... Also ich finde, da entlarvt sich auch einiges. Vorsicht, Hobbypsychologie. Ne, man sagt ja immer, die ruhelose Seele ist deswegen ruhelos, weil sie in dieser Welt noch irgendeine Rechnung offen hat, die sie nicht beglichen hat. Ich glaube, du hast mit dem Menschen noch eine Rechnung offen, die du nicht beglichen hast. Und deswegen kannst du ihn nicht gehen lassen in einen Bereich, wo du ihn nicht mehr erreichen kannst, sondern in eine Zwischenwelt, wo du vielleicht mit einem Medium oder anderem ihn erreichen kannst, um deine Rechnung noch zuzumachen. Also zum Beispiel, und damit Rechnung meine ich gar nicht so was Böses, sondern wie, ich habe nicht Abschied genommen. Ich hätte so gern Abschied nehmen wollen, aber ich habe es nicht getan. Und dann projiziert man und sagt, der hat ja von mir auch nicht Abschied nehmen können und deswegen ist er noch hier und will das.
Also eine sehr, sehr steile, aber schöne These. Ruhelos sind die, die noch hier sind.
Ja, genau. Ruhelose Seelen gibt es. Im Hier und Jetzt gibt es davon eine ganze Menge. Mit ganz vielen unaufgearbeiteten Themen denkt ihr, was ihr für Geschichten, auch mit Menschen, die noch nicht tot sind, hat man solche Geschichten. Denkt an eure Eltern, Sachen aus der Kindheit, die nicht verarbeitet sind und. Ne? Bei jedem Therapieprozess geht es um solche Fragen.
Ja, Menschen, mit denen wir noch eine Rechnung offen haben oder die mit uns, die begegnen uns, die kommen uns nach in unseren Träumen oder auch im Alltag, dass wir das Gefühl haben, ah, da hinten ist er, aber dann war er es gar nicht. Mhm. Ja, und dann brauche ich wieder eine Erklärung. Ich versuche wieder eine Struktur zu finden in diesem Chaos in meinem Kopf, ja, und dann ist es vielleicht ein Wiedergänger.
Wisst ihr, dass mir erst vor kurzem klar geworden ist, dass dieses klassische Gespenst, wenn man das malt und da im Kinderbuch sieht, also dieses fliegende Bettlaken, dass das ja ein Leichentuch ist?
Ja.
Also, und der ist eben aufgestanden und steckt da noch unter diesem Leichentuch. Genau. Was hat denn, wenn wir nochmal auf den Begriff Sünde gucken, die Kirche dagegen getan in der Vergangenheit, gegen den Glauben an Geister? Ja. Und wo hat sie ihn vielleicht auch doch ein bisschen befördert?
Also, naja, sie hat natürlich versucht, ihn zu unterdrücken.
Ja. Also die Geschichte der Kirche ist ja auch erstmal die Geschichte eines Wiedergängers. Sie sagt aber, es gibt einen einzigen Wiedergänger und alle anderen nicht. Ne?
Also so wie wir das hier gerade definiert haben, ne, hat die Kirche wahnsinnig viel, also die katholische Kirche, wahnsinnig viel für Aberglauben getan.
Mhm. Ne? Also in welcher Gestalt?
Im Mittelalter, da gab es ja schon diese Vorstellung. Ne? Also diese ganze Sache, die uns Gott sei Dank Pater Martin Luther geholfen hat, loszuwerden.
Oh, das wolltest du eine pastorale Hupe loswerden? Oder warum versuchst du dich hier bei den Protestanten einzuschneiden?
Nein, ich wollte
Martin Luther?
Marvin Luther, richtig, Entschuldigung, hab falsch gesagt. Also, Marvin Luther hat uns ja geholfen, das loszuwerden, indem er gesagt hat, dieser ganze Ablasshandel ist ja nichts anderes.
Richtig.
Das ist ja nichts anderes.
Wieder naturwissenschaftlich.
Genau, ich bezahle im Hier und Jetzt, wie auch immer, mit Geld oder ich fahre irgendwo hin, laufe irgendwo hin und dann wird jemanden im Himmel, ne, also ich werf die Münze rein, dann passiert was und dann war ja damals nicht so, vielleicht ist er erlöst, sondern dann ist das so. Jetzt ist der Oma nicht mehr in der Hölle, weil ich nach Rom gelaufen bin und dabei noch was gespendet
habe. Nach dem, was du gerade gesagt hast, genau die Definition von Aberglauben.
Also für mich auf jeden Fall. Und die Kirche, gerade dieses Ritualisierte und so weiter, ist immer ganz nah on the edge zum Aberglauben. Das glaube ich schon, dass man da wirklich, und das ist auch, ich finde wirklich auch komplex, den Unterschied zu verstehen und man ist immer auf der Linie, auf die andere Seite rüberzugehen. Und ich glaube übrigens wirklich, der Bedeutungsverlust der Kirchen ist auch durch, dass man quasi mit dem Glauben ernst macht und den Aberglauben ablegt, hat das auch in Verbindung, weil was wir jetzt anzubieten haben, ist ja überhaupt nicht mehr sexy. Das andere Angebot, was wir vorher hatten.
Also ihr beiden gehört ja auch zum Angebot und ich finde euch sehr sexy.
Ja, dann brauchst du dringend eine neue Brille. Auf jeden Fall.
Lass das doch mal einmal so stehen.
Nein, ich lasse das nicht stehen. Oh. Nein, aber ich meine, das meine ich ganz ernst.
Ich fand das wir so sagen schön gerade.
Wir geben den Leuten jetzt nur noch eine ganz komplizierte Antwort, wie ich gerade. Ne? Dann hilft dir das, warum auszuhalten, bla bla bla. Ne? Und nicht mehr, mach dies, mach das, dann ist die Nummer durch. Das bieten wir nicht mehr an und das ist als Produkt vollkommen unsexy, das will eigentlich keiner haben. Leute sagen, ich will, ich will eine Antwort haben, die sofort weiterhilft und so. Und deswegen, ich glaube, viel mehr als diese ganzen anderen Sachen, die wir immer diskutieren, hat das damit zu tun, dass der Glaube und Religion so unsexy geworden ist für viele Leute.
Alex, gucken wir beide nochmal in die Bibel. Ein großer, in Anführungsstrichen, Feind oder Gegner, der in der Bibel genannt wird, sind Hexen, Zauberer und so weiter, oder?
Ja, werden diese, also Dämonen vor allen Dingen, die ausgetrieben werden müssen.
Nee, ich meine, es gibt zum Beispiel die Hexe von Endor,
so.
Finde ich immer sehr, sehr schön. Dann weiß man ja, wo George Lucas den Namen von dem Waldmond her hat. Die Hexe von Endor oder es werden irgendwelche Magier oder Zauberer beschrieben und gegen die ist Jesus oder gegen die ist die christliche Religion?
Ich bin schon wieder bei der alten Nummer, die ich immer erzähle. Man muss natürlich bei der Bibel immer wissen, warum haben die Leute das damals geschrieben? Da geht es mit Sicherheit auch darum, es gibt irgendeine Nachbarreligion, ne, nebenan. Da gibt es dann irgendwelche Priesterinnen oder Leute, die man als Magier oder als Hexen diffamiert. Und das ist auch eine politische Sache gewesen. Ich kann es jetzt in diesem Fall nicht genau belegen. Müsste man vielleicht mal gucken, nachliefern. Aber mit Sicherheit geht es wieder darum, ne, irgendwie, ihr sollt nicht Anhänger sein von dieser Religion. Ne? Weil die sind Hexer und Magier und so. Also Diffamierungspolitik.
Ja, man brauchte ja vor allen Dingen auch eine Abgrenzung. Ja, hinsichtlich der Hexen und Magier und so weiter, die hatten einfach tolle Angebote und haben den Menschen damit ja etwas Gutes versprochen. Ja, und warum denn jetzt Christin oder warum Christ werden? Ne? Naja, klar, indem ich es verteufelt.
Ich weiß, es geht natürlich keiner mehr so klassisch richtig beichten in den Beichtstuhl, aber was glaubt ihr, sagen wir mal, wir haben einen lebenserfahrenen Potenzial, ist das das richtige Wort?
Pönitenziar.
Pönitenziar.
Das jetzt nicht stimmt.
Genau. Zudem geht ihr hin und sagt, ja, ich hab mal mit dem Geist von meiner Oma habe ich versucht, in einer Seance in Kontakt zu treten. Was gibt er dann dafür?
Ja, gute Frage. Also,
na, ich hoffe, er redet erstmal mit den Leuten und sagt, warum glauben sie denn, dass die Oma ein Geist ist? Warum und so. Das hoffe ich mal, wenn er ein guter ist.
Aber ich will wissen, was ist ja,
wenn du einen katholischen,
wie viele Rosenkränze
ja,
und so.
Ja, da gibt es ja jetzt keine. Gibt es ja keine Tabelle, aber.
Na, aber der müsste.
Ja, aber?
Ne, aber also, der müsste ja erstmal fragen, bereuen Sie das denn? Und wenn die dann sagt, nö, das war ja richtig, habe ich mit der Oma gesprochen, dann vergibt er die Sünden nicht, dann gibt es auch keine Buße. Ja,
genau. Aber es käme schon vor, dass er sagt, dann beten Sie mal zwei Vaterunser und drei Ave Maria.
Ich hoffe nicht, aber ich befürchte, in bestimmten Kreisen käme das immer noch vor.
Also, ich frage deshalb so genau, weil sind wir dann wieder nicht im Bereich des Naturwissenschaftlichen? Weil er sagt, jetzt macht drei Vaterunser und sieben Rosenkränze und dann ist es wieder gut.
Das ist ein total schmaler Grat.
Das ist wieder Aberglaube.
Aber wenn man die Gebete so versteht, dass Gott die braucht, du sollst ja beten für dich, ne, weil dir das hilft und so. Also nicht, weil Gott die braucht. Ich würde auch nochmal eine Lanze brechen wollen für die allermeisten Kollegen, die Beichte hören. Also da würde ich mal behaupten, die dürfen es ja nicht erzählen, ich weiß es ja nicht, aber da würde ich mal behaupten, die machen, die allermeisten machen das so auch nicht mehr.
Nein, und ich sage ja, deswegen, es funktioniert ja auch nicht mehr.
Genau, genau. Und ich glaube, die würden es auch nicht wollen, sondern die also das weiß man ja schon, wie die Ausbildung da läuft, wie man die Leute vorbereitet auf Beichthören und die auch sagen, warum sollen die Leute denn beten? Die sollen für sich beten, nicht weil Gott jetzt irgendwie Klebepunkte einkleben will, ja. Und so. Ne?
Also. Liebe Zombies, Ghouls und andere Wiedergänger hier am Tische, die Zeit ist abgelaufen, wir kommen zur Abstimmung. Ist es Sünde, abergläubisch zu sein, Alex?
Ja.
Urs?
So wie wir gerade besprochen haben, ja.
Ja, dem schließe ich mich an. Wir kommen zu dem pastoralen Hupen. Alex hat sich ein winzig kleines lässliches Hübchen abgeholt und Urs hat drei fette Posaunen von Jericho hier eingefahren, dass unsere Aufnahmehütte fast eingestürzt ist. Welches Wort wird Urs daher einbauen beim nächsten Mal?
Blaukorngranulat.
Blaukorngranulat? Okay. Du hast übrigens dein Wort sehr schön eingebaut.
Allerdings. Dieses und, wie ich die beiden kenne, noch viele, viele andere Wörter hören wir in der nächsten Folge mit diesem Thema.
Ist es Sünde, in der Kirche zu essen?
Bis dahin alles Gute. Tschüss.
Ist es Sünde?
Ja, also.
Ist es Sünde ist ein Podcast der Stabsabteilung Kommunikation des Bistums Osnabrück. Musik: Johannes Kraas. Engelsgleiche Stimme: Manuela Reiser. Ton und Schnitt: Johannes Kasser.